Advent heißt ja, ich schaue eigentlich nach vorne, ja, ich schaue in die Zukunft. Ich schaue drauf, dass Jesus, der vor 2000 Jahren als Baby gekommen ist, gesagt hat, er wird wiederkommen als König. Und die ganze Geschichte der Bibel läuft im Prinzip darauf hinaus. Ja. Und vieles von dem, was dann geschehen wird, wenn er wiederkommt, ist für uns ein Stück weit irgendwie unvorstellbar. Ja. Und das, was wir jetzt erleben, wenn wir was mit Jesus erleben, wenn wir was im Heiligen Geist erleben, das ist ja so eine Art Vorgeschmack auf das, was kommt. Ja, das ist so der Trailer, ja, des Himmelreiches. Ja, aber der Film kommt eigentlich erst noch. Also wir dürfen nicht denken, nur weil wir den Trailer kennen, kennen wir den ganzen Film. Der Film kommt noch. Ja. Das ist so, wie wenn eine Band Soundcheck macht, ja, und es sitzt da, das ist ja auch schon ganz angenehm. Ja. Aber das ist noch nicht das Konzert. Ja. Das ist die Probe, das ist der Soundcheck. Das ist noch nicht, das Konzert kommt noch. Ja. Das ist so, wie wenn du einen Berg hochkletterst, ja, und du freust dich schon über die schöne Aussicht. Ja. Aber du stehst noch gar nicht auf dem Gipfel. Ja. Und es ist noch ziemlich anstrengend. Ja. So ist das in unserem Christsein. Wir sind jetzt schon mit hineingenommen in das Adventsgeschehen. Ja. Das ist Advent, wir hoffen drauf, er kommt. Ja. Und trotzdem sind wir noch nicht da. Ja. Und trotzdem hat es jetzt schon Auswirkungen. Jetzt ist es vorläufig, dann wird es endgültig sein. Jetzt hat es angefangen, dann wird es vollendet sein. Jetzt ist Erwartung da, dann ist Erfüllung da. Oder wie Paulus es auch sagt in 1. Korinther, jetzt sehen wir wie durch einen schummrigen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückchenweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Wenn uns das bewusst machen, ja, dass das große Ding noch kommt, ja, dann hat es aber Auswirkungen auf unseren Lebensstil. Jetzt hochinteressante Auswirkungen, über die ich heute reden möchte. Denn die ersten Christen, ja, wir wollen ja immer hier in der Gemeinde, wir beten für erweckliche Zustände und wir meinen so Zustände, wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, dass viele Menschen zum Glauben kommen, dass der Heilige Geist mächtig wirkt, dass Menschen geheilt und befreit werden, ja, eben diese Eindrücke, Gott möchte Menschen befreien. Ja. Aber ein Kennzeichen der ersten Christen war auch das, was wir als Naherwartung bezeichnen, also sie waren sich sehr bewusst, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Und heute ist es uns vielleicht ein bisschen verloren gegangen, weil die Zeit, ja, 2000 Jahre, ne, er ist immer noch nicht wiedergekommen. Aber man muss ja mal sehen, das sind ja Gottesdimensionen. Ja. Für Gott sind 2000 Jahre gar nichts. Ja. Und er gibt diese Gnadenzeit, damit viele Menschen zum Glauben kommen können, heißt es. Ja. Aber trotzdem die Einstellung, wow, es könnte jederzeit jetzt losgehen, ja, dass Jesus wiederkommt, dass alles komplett neu wird, die ganze Welt komplett erneuert wird, auf ein ganz anderes Niveau kommt, dass es eine ganz andere Welt ist, eine neue Welt, das kann jederzeit losgehen und das macht was mit uns. 1. Korinther 7 gehen wir mal hin. Lange Vorrede, weil wir müssen den Text auch richtig einordnen können, wenn wir ihn lesen. Das steht ab Vers 29, 1. Korinther 7. Das sage ich aber, liebe Brüder und Schwestern, Klammern, die Zeit ist kurz. Auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die, die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Hier werden drei Lebensbereiche, die total zentral sind, angesprochen. Partnerschaft, Gefühle und Besitz. Aber der Rahmen heißt hier, die Zeit ist kurz, sie ist begrenzt, sie ist knapp. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und das Wesen dieser Welt vergeht. Ja, das Wesen, das steht im Griechischen Schema, kennt ihr vielleicht, ne? Schematisch, Schema. Das ist die, die Art und Weise, wie diese Welt ist, die Form, die sie annimmt, die Art und Weise zu sein. Das ist das Schema. Und das heißt, das wird vergehen. Das heißt, die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie jetzt erscheint und ist. Ja, sie wird anders sein, komplett anders. Ja, und deshalb war ja Jesus, der aus dieser Welt kommt, auch so anders. Ja, und deshalb sind wir auch manchmal etwas anders, wenn wir mit Jesus in dieser Welt leben. Ja. So, der erste Bereich, der angesprochen wird, ist die Partnerschaft. Und da steht dieser auf den ersten Blick vielleicht seltsame Vers, auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Steht nicht auch bei Paulus, wie wichtig die Ehe ist und dass ich meine Frau lieben soll wie Christus die Gemeinde? Ist das nicht total wichtig? Jetzt steht hier aber auch, ich soll sein, als hätte ich keine. Wie kriege ich denn das jetzt zusammen? Ich meine, es ist vom selben Mann gesprochen. Also ich soll einerseits, ist die Ehe und die Familie ist total wichtig und ist ja auch Gottes Erfindung. Andererseits soll ich als ein Ehepartner irgendwie eine innere Einstellung haben, als hätte ich gar keinen. Und hier müssen wir jetzt wieder, es ist gar nicht so leicht, das zu erklären, müssen wir wieder das große Bild reinbringen. Ja. Aber vorher vielleicht, um das deutlich zu machen, habe ich nochmal ein bisschen in die Welt des Schlagers hineingeschaut und ein paar Komplimente rausgeschrieben, um den Punkt jetzt deutlich zu machen. Ohne dich wäre mein Leben vollkommen sinnlos. Du bist mein einziger Grund zu atmen. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Howard Carpendale. Denn du bist alles, was ich brauche und mehr. Atemlos durch die Nacht. Ja. Das klingt sehr romantisch, ja. Ist aber auch ein bisschen gefährlich. Ja. Weil die Erwartungen an den Partner sind einfach zu hoch, wenn der Partner das Ein und Alles sein soll. Realistisch ist es ja so, also tut mir leid, dass ich das mal so sagen muss, aber irgendwann muss man sich da als Paar auch mal Gedanken drüber machen. Einer stirbt meistens zuerst. Ne? Dann, spätestens dann ist der andere alleine. Also, tut mir leid, das sagen zu müssen. Es ist ja auch dann ganz schlimm, wenn das geschieht. Aber es ist eigentlich, ja, man kann sich's ausrechnen. Oder, was leider auch eine echt traurige Zahl ist, ein Drittel aller Ehen werden geschieden. Jetzt habe ich mal versucht herauszufinden, wie viele Ehen von Christen geschieden werden. Es ist wohl etwas besser, aber auch nicht viel. Ja, so, okay. Warum sage ich das, diese harten Facts? Damit wir in der Partnerschaft auch ja, auf dem Teppich bleiben. Ja, und wissen, wir haben da eine große Verantwortung. Das ist gut. Aber gleichzeitig ist es auch gut zu wissen, das ist nicht alles im Leben. Das ist nicht die Lebenserfüllung. Die Welt geht nicht unter, wenn es in der Partnerschaft schwierig ist oder wenn sie sogar scheitert oder uns der Partner genommen wird. Statt also zu sagen, du bist mein Ein und Alles, könnte man vielleicht besser sagen, du bist ein unglaublich wichtiger Teil meines Lebens. Statt zu sagen, du bist mein einziger Grund zu atmen, könnten wir vielleicht sagen, deine Liebe und Unterstützung geben mir Kraft und Zuversicht. Statt, wenn du nicht mehr da wärst, würde die Welt aufhören, sich zu drehen, könnten wir vielleicht sagen, du bist ein wichtiger Teil in meiner Welt und dein Fehlen würde eine große Lücke hinterlassen. Kriegt ihr den Punkt? Ich hoffe. Jesus hat gesagt in Matthäus 20, auch im Blick wieder in die zukünftige Welt, denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Ja. Da denken jetzt manche vielleicht, bei denen die Ehe gut läuft, das ist aber schade. Na? Aber es ist ja so, dass bei Jesus, wenn er uns was nimmt, kommt immer was Besseres. Und sowieso ist die zukünftige Welt sowieso besser als die jetzige. Das heißt, es wird etwas geben, was besser ist wie die beste Ehe, die wir in diesem Leben erleben können. Ich weiß nicht genau, was das ist. Und wenn ich jetzt anfange, darüber zu reden, kommen wir ins Spekulative. Aber es muss irgendwas zu tun haben mit der gewaltigen Liebe Gottes, die in der Dreieinigkeit ist, die auf uns übertragen ist. Und wenn alle Sünde von uns genommen ist und aller Egoismus und alle Gier und was wir da noch so in uns haben, dann werden wir so etwas wie die perfekten Beziehungsmenschen sein, die dann zu Milliarden von anderen Menschen eine perfekte Beziehung haben können. Kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. Der beste Moment, den du in der Gemeinde, in Gemeinschaft erlebst, ja, vielleicht wenn du in der Gruppe bist, im Hauskreis oder ähnliches, und ihr habt mal eine richtig gute Zeit mit Jesus zusammen in der Lobpreiszeit und du hast wirklich das Gefühl, das ist meine geistliche Heimat, hier sind meine Freunde, hier darf ich offen reden, hier ist ein geschützter Raum, hier geht's mir gut, ja, hier ist meine Familie. Dieser Moment, den man in Gemeinde durchaus auch erleben kann, ist, wie gesagt, der Trailer zu dem Film. Ja. Das ist ein Vorgeschmack für das, was möglich sein wird. Das heißt, Partnerschaft, wie wir sie jetzt leben, mit der Sexualität, Kinder kriegen, alles, das ist alles für diese Welt eine wichtige Sache. Aber in der nächsten gibt es noch was Besseres. Und deshalb hängen wir da nicht dran. Zweites Thema, Gefühle. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Sollen wir jetzt nicht mehr weinen? Oder soll ich, wenn ich weine, irgendwie so tun, als weinte ich nicht? Was ist damit gemeint? Paulus sagt doch an anderer Stelle ganz klar, weint mit den Weinenden, freut euch mit den Freunden. Ja, Gefühle sind auch wichtig. Selbst Jesus hat geweint, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Er hat geweint über Jerusalem. Jesus war ein sehr emotionaler Mensch, weil er war 100% Mensch und 100% Gott. Paulus sagt, freut euch doch alle Zeit. Freut euch alle Zeit. Ja, was denn nun? Wenn ich mich freuen, als freue ich mich nicht? Auch hier wieder dran denken, was ist im Himmel los? Ja? Und das wird jetzt wirklich schwer, sich vorzustellen, weil das kennen wir so nicht. Aber die Gefühle, die wir hier und jetzt erleben, die hängen ja in dieser Form, in diesem Schema, ja, die sind auch vergänglich und es kommt auch was Besseres. In der Offenbarung heißt es, Kapitel 21, Vers 4, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste, also die jetzige Welt, das, was wir jetzt erleben, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Auch unser Gefühlsleben. Und das ist schwer sich vorzustellen, ja, weil wir kennen ja nur dieses Gefühlsleben. Wir sind mit Gefühlen geschaffen, die machen uns auch menschlich. Aber unsere Gefühle werden eines Tages auf ein völlig neues Niveau gehoben werden. Frieden und Freude im Überfluss, ohne Hormonschwankung, sage ich mal, ja. Also weil irgendwie, ja, ich meine, kennt ihr, man freut sich, ja, und am nächsten Tag schon wieder irgendwie vorbei oder ja, man trauert vielleicht und auf einmal kommt man da nicht mehr raus. Und also unsere Gefühle jetzt sind ja sehr abhängig von irgendwelchen chemischen und psychischen und sonst was für Prozessen in unserem Körper, wenn das mal alles neu gemacht ist. Also wir können uns das nicht vorstellen, ja. Da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, wie das sich anfühlen wird. Ja. Und deshalb, auch hier im Letzten, sind wir nicht abhängig von unseren Gefühlen. Unsere Gefühle sind nicht das Letzte. Ja. Und das ist auch eine wichtige Botschaft für alle die mal richtig im Loch sitzen. Ja. Wenn du richtig im Loch sitzt und du kommst aber, es kommen gar keine guten Gefühle mehr, da ist das eigentlich das Einzige, finde ich, was tröstet. Also weißt, okay, das, was ich jetzt fühle oder eben auch nicht fühle oder ja, wo ich gerne würde und es kommt nichts und das ist auch irgendwie vergänglich. Ja. Das ist auch nicht das letzte Wort. das ist auch nicht alles. Ja. Oder auch andere, die immer nach guten Gefühlen jagen, die mal immer von einem hoch zum nächsten einen Kick nach dem anderen brauchen. Dass man sich sagen kann, hey, der Kick, den ich brauche, der ist auch nicht das Letzte. Ja. Das ist alles, so läuft das in dieser Welt, so, das ist ein Schema dieser Welt, ja, was Christus schon angefangen hat zu durchbrechen und wo wir auch jetzt schon diesen Sieg erleben können und was eines Tages auch vollendet sein wird. Drittes Thema, Besitz nur für diese Welt. Jo. Hier sind wir wieder bei der Predigtreihe, kleine Fortsetzung, ja, den Aspekt hatten wir glaube ich so noch nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Okay, ich kaufe mir ein Auto, da kann ich mir eigentlich schon ausrechnen. Ja, wie lange hält es denn jetzt? 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 5 Monate? Vielleicht habe ich es nach 5 Wochen schon zu Schrott gefahren. Oh Mann, ich kannte mal einen, der hat 3 Autos zu Schrott gefahren. Ja. Kaufen, als bieten sie es nicht. Also damit meine ich nicht, dass ihr euer Auto zu Schrott fahren sollt, aber immer wenn ich was kaufe, kann ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Danke Jesus, dass ich diesen Gegenstand, dieses Auto, Haus, Handy, was auch immer es ist, eine Zeit lang hier benutzen kann. Und das war's. In den Himmel können wir nichts mitnehmen. Ja. Auch nicht deine Aktien. Ja. Da kannst du auch heute auf morgen wieder in den Keller gehen. Ja. Die Ägypter, ja, das könnt ihr auch hier im Museum in Hamburg sehen, die haben immer diese Grabbeigaben gemacht, weil sie dachten, im nächsten Leben irgendwie, im Totenreich oder wie sie sich das vorgestellt haben, können sie all diese Dinge noch verwenden. Also haben sie den Leuten, gerade den reichen Leuten, jede Menge Zeug mit ins Grab gegeben. Wir freuen uns heute, wenn wir das ausgraben, können wir ins Museum stellen. Ja, es ist ziemlich angemodert schon, wird dann aufwendig restauriert. Ja, okay. Nichts davon kannst du mitnehmen, selbst wenn du dir es ins Grab legst. Da möchte ich einfach nochmal an der Stelle an die Predigtreihe erinnern. Ich denke, das ist wirklich wichtig. Und der Bendix hat ja über den Mammon gepredigt und ich möchte euch noch kurz mitteilen, ich hatte da wie so eine Sicht von diesem Mammongeist, dem Götzen des Geldes, ja, und wie verführerisch der ist. Ich habe das gesehen wie so einen hässlichen, großen Kerl mit einer riesigen Wampe, ja. Und diese Wampe wurde dann von einem Schwert, also das Schwert steht fürs Wort Gottes, aufgeschnitten und drin war wirklich nur Moder und Spinnweben. Das heißt, es war irgendwie, diese ganze Fülle war ein Fake, war ein Schein, ja, und hat niemand glücklich gemacht. Paulus sagt interessanterweise hier an dieser Stelle noch, ich möchte, dass ihr ohne Sorge seid. Ja. So viel Energie fließt in diesem Leben um diese ganze Besitz und Sorge und wie komme ich, der eine fragt sich, wie komme ich über die Runden, der andere fragt sich, wie verwalte ich jetzt meinen ganzen Kram. Ja, aber beide haben Sorge und davon möchte Gott uns befreien. Und das ist eine innere Einstellung, die freigesetzt wird, wenn wir auch daran denken, mein ganzer Besitz, das ist alles nur für diese Welt. Ja. Die Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Ja. Die Karriere machen, ja, als brauchten sie keine Karriere. Die sich ein dickes Auto leisten können, als brauchten sie das Auto nicht. Die irgendwas rocken in dieser Welt, ja, und vielleicht auch Anerkennung und Ruhm dafür bekommen, als brauchen sie es nicht. Wir werden sonst abhängig. Wir denken, wir brauchen das. Immer noch mehr, immer noch weiter, immer noch besser. Aber wir brauchen das nicht. Das ist ungesund, wenn wir uns an die Dinge dieser Welt hängen. Und es gibt kaum was Skurrileres, wie jemand, der an seinem Lebensende seinen Reichtum gar nicht mehr genießen kann, weil er krank ist oder weil er innerlich arm geblieben ist und so weiter. Aber er hat sein Leben damit verbracht, das alles aufzuhäufen. Und es macht keinen Sinn. Die Welt gebrauchen, als brauchten sie es nicht. Advent hilft uns jetzt und hier in dieser vergehenden Welt unseren Lebensstil anzupassen und die Prioritäten richtig zu setzen. Vom Kommenden her zu leben, nicht vom Vergänglichen her zu leben. Wir sind wie Christoph Kolumbus und seine Mannschaft, ja, die endlich nach langer Fahrt das Land sehen. Und da geht der Blick hin. Und nicht auf das inzwischen recht kaputte Schiff. Ja. Da geht der Blick hin. Ja. Wir sind wie die Leute, die im Frühling im Park spazieren gehen und sich an den ersten Blumen freuen. Ja, da geht der Blick hin, nicht in die ganzen verwelkten Bäume, die hat man lange genug gesehen. Ja. Wenn jemand geht durch den Park im Frühling und sagt, oh, der Baum, sondern die, Man schaut auf das, was neu kommt. Ja. Wir sehen nicht auf die grauen Wolken, sondern auf den Lichtstrahl, der schon durchkommt. Das ist das Interessante. Ja. Das ist das Schöne. Der das schöne Wetter schon ankündigt. Wir sehen nicht auf die dreckigen Arbeitsklamotten, die wir eben ausgezogen haben, sondern wir sehen auf die Festkleidung, die wir anziehen wollen, bevor wir auf die große Party gehen. Oder wie Paulus es sagt, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wir hängen nicht an dieser Welt, wir hängen an dem kommenden König. Advent als Lebensstil bedeutet, wir richten unseren Blick nach vorne, in die Zukunft, in die Ewigkeit und in das, was jetzt davon schon da ist. Wir klammern uns nicht an das Vergängliche, sondern leben aus der Hoffnung auf das Kommende. Die Zeit ist kurz, die Gestalt dieser Welt vergeht, aber der König kommt. Es ist unser Ziel, unsere Freude. Advent heißt, wir sind unterwegs in eine Welt, die nie vergeht. Und das verändert alles. Amen. Lasst uns noch beten. Danke, Jesus, dass diese Hoffnung in unserem Leben ist. Vieles ist so schwer vorstellbar für uns, aber wir beten, dass dein Heiliger Geist uns möglichst viel schon davon schenkt im Hier und Jetzt, auch dass wir hoffen können, dass wir uns freuen können auf das, was noch aussteht. Danke, dass wir so einer großen Hoffnung berufen sind und unseren ganzen Lebensstil, unsere Beziehungen, unsere Gefühle, unseren Besitz, das legen wir dir hin, dass du alles in diesem Licht auch nochmal filtern darfst. Was ist wirklich wichtig? Was ist nur vergänglich? Wo verbeißen wir uns in Dinge, die sowieso vergehen werden? Danke, Jesus, dass du uns da auch neu machen willst, einen Blick schenken willst und dass wir zu so reich Gottes Menschen sind, die auch im Alltag das voranbringen, die auch im Alltag diese Hoffnung tragen und die richtigen Prioritäten im Leben setzen können. Amen.